Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
85 Milliarden Euro. So viel Geld umfasst das irische Rettungsprogramm. Und viele Iren sehen in diesem Programm einen Ausverkauf der Heimat. Ein Instrument einzig zur Rettung der Banken, bei dem das Volk die Rechnung zu zahlen hat. Das große Sparen hat begonnen, Sozialleistungen werden abgebaut, Stellen im öffentlichen Dienst gestrichen. Und erstmals, seit dieses Sparprogramm beschlossen wurde, haben die Iren nun an der Urne Gelegenheit, ihre Regierung neu zu wählen oder eben abzuwählen. Urs Sigrist bespricht die irische Krise und die Wahl mit Martin Aliot. Unser Korrespondent lebt seit 26 Jahren in Irland, in Julianstown, 40 Kilometer nördlich von Dublin.
Das Tagesgespräch.
Martin Aliot, Sie wohnen eben seit 26 Jahren in Irland. Im Pub dort. Sind die Leute wütig auf die Regierung? Sind sie resigniert? Sind sie trotzig? Wie ist die Stimmung?
Vor allem ein bisschen, Herr Sigrist. Selbstverständlich ist die Verachtung für sämtliche Politiker, nicht nur die, die die letzten 14 Jahre in der Regierung gewesen sind, ist sehr gross und weit verbreitet. Das äußert sich dann in einem gewissen Galgenhumor. Die könnten nicht einmal ein Besäufnis in einer Brauerei organisieren. Und es sind ja alle gleich. Dazu kommt dann selbstverständlich ein Jammern über die eigenen Verluste, die Betroffenheit eben von Kürzungen, wo sie auch immer sind, vielleicht sogar vom eigenen Arbeitsplatz. Und sehr wichtig, je nach Generation natürlich, eine grosse Sorge um die eigenen Kinder, die vielleicht schon ausgewandert sind, die vielleicht müssen auswandern. Und das trägt zum kollektiven Gefühl vom eigenen Scheitern bei. Es gibt aber auch positives Glaube. Es gibt eine neue Fürsorglichkeit. Der materialistische Rusch, wo für Irland ja so fremd war von den letzten 10, 15 Jahren, ist vorbei. Es ist nicht mehr so wichtig, mit was für einer Automarke man rumfährt. Man besinnt sich zurück auf ältere Werte, wo Irland ja auch so bekannt war dafür, von Menschlichkeit, von Anteilnahme, von Muße, dass also Menschen wieder wichtiger werden als Sachen.
Das war jetzt gerade schon ein Skizze von der ganzen nächsten halben Stunde, was wir etwa werden anschauen und besprechen zusammen. Wenn wir jetzt ins Dorf gehen, wo Sie wohnen, in das Julianstown, wie sieht man denn dort die Krise?
Man sieht Krisen in leeren Häusern. Man muss sich vorstellen, dass, als ich nach Irland gekommen bin, eben vor über 26 Jahren, ist das wirklich noch ein Dorf gewesen, noch ganz anders als die Hauptstadt, noch langsamer als die Hauptstadt und sehr ländlich geprägt. Und mittlerweile ist es Teil vom Pendlergürtel von Dublin. Es sind sehr viele kleine Häuschen gebaut worden in so Housing Estates, also Siedlungen von 20, 30, 40, auch mehr identischen Häuschen, die dann zu enorm überhöhten Preis, immer höheren Preis verkauft worden sind. Und die sind jetzt zum Teil leer, weil die Leute ihre Hypotheken nicht mehr können zahlen können. Vielleicht sind die Siedlungen gar nicht recht fertig geworden. Und dann redet man von Geistersiedlungen. Und das merkt man. Man merkt aber auch, dass im Zug eben von dem Identitätsverlust als Dorf haben wir eigentlich die gesamte Infrastruktur in den guten Zeiten verloren. Also das Hotel ist abbrennt, vermutlich mit Beihilfe von den Besitzern. Der Pub ist zu, die Post ist geschlossen und. Es ist alles weg. Es ist eigentlich nur noch ein Pendlerstädtchen, wo keine eigene Identität hat.
Bevor wir vielleicht noch auf Dublin gehen, schauen, wie es dort aussieht, noch schnell zu dieser Immobilienkrise, die Sie also sozusagen im eigenen Dorf direkt vor Augen vorgeführt bekommen haben. Stehen denn da jetzt Wohnungen eben leer? Gibt es denn auch schon Zwangsräumungen, Zwangsverkäufe? Wie sieht das dort aus?
Es gibt es, aber sie sind sehr, sehr selten auf Druck von der Regierung und aus Einsicht von den Banken, die ja der Regierung gehören mittlerweile, dass das ein ganz heikles Thema ist in Irland. Das Wort Eviction, also der Rausschmiss, wenn man so will, die Vertreibung aus dem eigenen Haus, hat in Irland, und das mag eigenartig tönen nach so langer Zeit, immer noch einen ganz bitteren historischen Beigeschmack. Während und nach der Hungersnot haben weitgehend englische Grossgrundbesitzer ihre verarmten und hungernden Pächter vertrieben aus ihren Häuschen, weil sie dann weniger Armensteuer haben müssen zahlen. Und die Evictions haben immer noch einen historischen Beigeschmack, wo bis zum heutigen Tag noch wirkt und das Banken darum ihr möglichst zu tun, für die Leute einigermaßen durchzusuchen.
Jetzt sind die Vertreibungen ja das eine. Ich habe umgekehrt eine Zahl gelesen von 300'000 Wohnungen, die leer stehen, also die Immobilienblase dann sozusagen in einer Zahl auch zeigen. Ist das eine Zahl, die Sie würden sagen, ist realistisch oder ist da auch tüchtig übertrieben worden zum Teil?
Also 300'000 ist vermutlich ein bisschen zu viel. Aber ich gebe Ihnen eine andere Zahl, die Ihnen vielleicht der Irrsinn nachbringt von diesem Boom. Anno 2006 hat die Republik Irland mit ihren grob 4,5 Millionen Einwohnern 90'000 Wohneinheiten fertiggestellt. Das benachbarte Vereinigte Königreich, wo 15-mal mehr Leute drin wohnen, hat im gleichen Zeitraum 150'000 Einheiten fertiggestellt. Also meinetwegen anderthalb Mal so viel. Und daran sieht man eben den Irrsinn, den Übermut. Und in der Rückschau, ich habe das damals nicht so gesehen, ich habe gemeint, alle die Einwanderer aus dem Baltikum und aus Polen, die zusätzlichen Kinder, die Geburtenraten ist ja aufgegangen, das wäre die zusätzliche Nachfrage schaffen, sodass es, ich habe Propaganda geglaubt, zum sanften Absturz käme. Und da haben die meisten Leute, ich auch, Unrecht gehabt. Der Absturz ist alles anders als sanft gewesen. Und wenn man jetzt in der Rückschau eben die Zahlen anschaut, was da alles angeklotzt worden ist, ohne Bedarf, das sind auch Einkaufszentren gewesen, Supermärkte und so weiter, wo einfach zu viel sind, dann hätte man es früher sollten merken.
Gehen wir vielleicht noch einen Schritt weiter vom Pub Julianstown, das Dorf, wo Sie wohnen, nach Dublin, wo 40 Kilometer weg ist. Die Stadt hat auch geboomt in dieser Zeit, eben, wo die Wohnungen gebaut worden sind, wo alles aufgebläht ist, hat geboomt. Ist dort jetzt der ganz grosse Kater? Ist der dort spürbar tatsächlich?
In Dublin noch, würde ich sagen, am wenigsten. Also zuerst muss man sagen, dass Dublin sein Gesicht, wo es einem Besucher präsentiert, in den letzten 10, 15 Jahren dramatisch verändert hat, meiner Meinung nach verbessert hat. Dublin hat den grossen Fluss, der durch die Stadt fließt, der Liffey, wirklich ignoriert, jahrzehntelang. Und ich kann mich erinnern, wenn ich Mitte 80er Jahre, als ich angekommen bin, habe ich eine Saison lang als Fremdenführer geschafft. Und kann mich erinnern, wie meine Touristen in den Bus mich jeweils entgeistert gefragt haben, wann ist denn da der letzte Krieg gewesen? Weil die Fassaden derart heruntergekommen ausgesehen haben, die zum Liffey runtergeschaut haben. Und jetzt haben wir wirklich wie, also ein Facelift ist nur der Vorname, wir haben postmoderne Architektur von zuerst bis zuvorderst eigentlich mit gewissen alten hochqualitative Bauten zwischendurch. Und das ist eigentlich ein Zeichen, was alles gelaufen ist in dieser Zeit.
Also für Dublin sicher eine positive Entwicklung. Wo während dem Boom gelaufen ist, eben städtebaulich ist etwas gegangen, Dublin ist renoviert worden. Aber ich will gleich nochmal nachfragen, nach der Sichtbarkeit von dieser Krise, sind dann in Dublin nicht Läden geschlossen, Pubs geschlossen, vielleicht auch schicke, mondäne Restaurants, die entstanden sind, geschlossen? Also, dass man so die Krise direkt gespürt und sieht.
Doch, beim Luxus haben Sie vollkommen recht, Herr Segrist. Dort sieht man es, dort sind Sachen zugegangen. Aber wenn ich sie nochmal rausführen darf, aus Dublin raus, weil ich glaube, dort sind Narben am deutlichsten sicht- und spürbar. Der Pendlerkreis, der Pendlergürtel von Dublin hat in den verrücktesten Zeiten etwas wie, also ein Radius von etwa 100 Kilometern gehabt. Die Leute sind im Auto gehockt die ganze Zeit, weil sie sich nur haben können Häuschen immer weiter weg von Dublin leisten. Und dann ist eben Überproduktion gebaut worden, dann hat man riesige Housing Estates irgendwann im Lauch angestellt. Und die Housing Estates sind heute nichts mehr wert. Die Häuser kriegt man nicht los. Wer will schon in Carlow oder Mullingar wohnen, wenn man in Dublin noch einen Arbeitsplatz oder andere Bindungen hat? Die Pendlerei ist verrückt, aber die Leute sind gefesselt an Carlow und Mullingar, weil sie die Häuschen nicht mehr loskriegen. Sie haben einen viel zu hohen Preis gezahlt, anno 2005, 2006, 2007, und kommen jetzt nicht mehr dort weg. Das heisst, das Problem von Dublin, wenn sie so wollen, äussern sich nicht in Dublin oder nur beschränkt in Dublin, sondern sie äussern sich im Lauch.
Im Lauch aussen, dort wohnen die Leute, wo ich gelesen habe, zum Teil die Löhne gekürzt worden sind, es sind Renten gekürzt worden, sie müssen höhere Steuern zahlen, die Leute können nicht mehr so viel konsumieren wie vorher. Das habe ich jetzt den Eindruck, sieht man gar noch nicht oder spürt man gar noch nicht. Eben, sie sagen, die Läden geschlossen. Nein, sieht man eigentlich nicht. Hat man das noch nicht durchgeschlagen? Befürchtet man, dass das erst kommt? Oder wie sieht das aus?
Es ist sehr schwierig, eine baldige Besserung vorauszusehen oder vorauszusagen. Das Positive zuerst. Die irischen Exporte blühen wieder. Das Land verdient Geld, im Gegensatz zu seinen Leidensgenossen in Griechenland oder Portugal. Der irische Exportüberschuss hat im 2010 einen Rekordwert erreicht, wenn ich mich recht erinnere, also jetzt nicht vor mir, etwa 45 Milliarden Euro. Das ist schon mal erfreulich, das ist ein gewisser Wachstumsmotor, das ist gut. Aber die irische Binnenwirtschaft, die ist immer noch auf den Knien. Warum ich das sage, ist, dass die irischen Exportwerte zu 85% von multinationalen Firmen hergestellt. Vor allem Amerikaner. Es sind zwei Sektoren. Im weitesten Sinn Pharma. Dort ist Viagra sehr wichtig. Das Potenzmittel, das für den ganzen europäischen Markt in Irland hergestellt wird. Andererseits Elektronik und dann Dienstleistungen. Das ist alles wunderbar, aber das sind Firmen in ausländischem Besitz, denen ihre Profit wandern zurück nach Amerika. Vor allem, nicht nur, aber vor allem. Und daneben haben wir natürlich viel grösser die irische, einheimische Wirtschaft. Und deren geht es aus genau diesen Gründen, die Sie angedeutet haben, Herr Segrist, nicht gut. Die schrumpft eigentlich immer noch oder ist zumindest in Stagnation begriffen. Weil, wer soll die zusätzliche Nachfrage schaffen? Im Gegenteil, die Nachfrage schrumpft eher, weil einerseits spart der Staat wie blöd und andererseits tun sich auch die Konsumenten, die privaten Haushaltungen, sparen, indem sie zum Beispiel ihre Kreditkartenschulden probieren zurückzuzahlen, indem sie probieren, ihre Hypotheken abzustottern.
Der Präsident von der Schweizerischen Nationalbank, der Philipp Hildebrand, hat gesagt, als er auf Irland geschaut hat, dass Irland um 10 bis 20 Jahre jetzt durch die Krise zurückgeworfen worden sei. Hat er da übertrieben oder ist das eine realistische Einschätzung von der Lage?
Da hat er recht, Herr Hildebrand. 20 halte ich für zu viel. Aber wir wissen zum Beispiel, dass, ich will jetzt nicht allzu technisch werden, aber in Irland ist die normale Messgrösse, das Bruttoinlandprodukt, nicht sehr tauglich, weil das genau die multinationalen Gewinne, die ich gerade davon geredet habe, auch mit einschließt. Und die kommen Irland ja nur sehr beschränkt zu gut. Darum ist das Bruttosozialprodukt, die einheimische Wirtschaft, das, was wirklich in Irland bleibt, eine bessere Messlatte. Und wenn wir diese Messlatte nehmen, ist das Bruttosozialprodukt pro Kopf im Moment wieder auf dem Stand von 1999. Und da haben sie 12 Jahre für den Herrn Hildebrand.
Die 85 Milliarden, die als Schirm über Irland aufgestellt worden sind, zur Rettung von den Banken einerseits, aber auch vom Staat andererseits. Ist denn das eine Rettung, die von den Iren jetzt in dieser Zeit auch sehr negativ erlebt wird, als Diktat von Europa? Ist da auch so etwas wie eine Anti-Europa-Stimmung entstanden, jetzt im Wahlkampf vielleicht auch sehr deutlich spürbar?
Also, wenn ich mit Ja oder Nein so die Antworten, würde ich sagen, nein. Es gibt durchaus eine Grundstimmung, es ist gut, dass Europa und der Internationale Währungsfonds eingreifen und unsere inkompetenten Politiker auf die Finger schauen und sie von weiterem Blödsinn abhalten.
Aber so der Gedanke, dass man jetzt die europäische Suppe sozusagen muss auslöffeln, weil eben auch andere europäische Banken beispielsweise von Deutschland betroffen sind, also der Gedanke, dass man die europäische Suppe muss auslöffeln, der ist nicht so präsent.
Doch. Und Sie haben es ja jetzt bereits gemacht, muss man wirklich differenzieren zwischen dem Bedürfnis vom irischen Budget einerseits, vom irischen Staat einerseits. Dort sind einfach die Steuereinnahmen eingebrochen, kollabiert, weil sich frühere irische Regierungen opportunistisch auf die Einnahmen aus dem Immobilienboom gestützt haben, die natürlich reichlich gesprudelt sind. Und wo der geplatzt ist der irische Staat leicht übertrieben vor leeren Kassen gehockt. Das ist das eine. Und dort leistet der Währungsfonds und die EU mehr oder weniger einfach Liquiditätshilfe für ein paar Jahre, weil die Obligationenmärkte beschlossen haben, dass sie absurde Zinssätze von den Iren wollen. Das andere, und dort komme ich auf Ihre Frage, das andere sind die Banken. Und das ist wirklich der toxische Bestandteil nicht nur vom irischen Schicksal in den nächsten paar Jahren, sondern auch von diesem Wahlkampf, dass man nicht ganz eingesehen, das ist jetzt mal vorsichtig ausgedrückt, warum der irische Steuerzahler solo, allein, sämtliche Schulden von den irischen Banken, die sie verzockt haben in dem Immobilienboom, soll übernehmen, wenn doch die irischen Banken bereitwillig Geld von deutschen und britischen und anderen Banken gekriegt haben, zum Auslehnen, zu Zeiten, wo die britischen und die deutschen Banken auch hätten können sehen, was da läuft. Und darum, und das ist mir noch wichtig, glaube ich, dass man das auch in Brüssel letztens sieht, dass die irische Bereitschaft, das allein zu zahlen, ist auch ein Akt von europäischer Solidarität, damit deutsche Banken nicht zusammenkrachen, damit der Euro nicht zusammenkracht. Und das haben viele gesagt in diesem Wahlkampf, sollte man vielleicht auch respektieren, indem man den Iren nicht noch einen Strafzins verlangt. Die EU verlangt etwa doppelt so viel für die Kredit, als sie selber zahlt auf dem Markt. Und das finde ich ungerecht und das finden viele andere Leute auch ungerecht.
Aber da steht natürlich das Diktat von der EU von Brüssel schon fest. Die haben schon gesagt, dass man bei diesen Zinssätzen, egal eigentlich wer gewählt wird, dass man denen nicht verhandeln kann.
Das stimmt. Es gibt einen kleinen Lichtblick, dass Angela Merkel und andere wetten ja ab 2013 ein neues definitives Regime für so Feuerwehrübungen. Und dass man dort in den Verhandlungen über das permanente System zu einer anderen Berechnung von den Zinssätzen kommt als bis jetzt. Das dünkt mir plausibel, aber das dauert noch eine Zeit.
Die Wahlen haben klar gezeigt, oder die Umfrage vor den Wahlen, muss so sagen, hat klar gezeigt, dass die bisherige Regierungspartei abgestraft wird, dass die sehr schlecht wird abschneiden. Umgekehrt habe ich auch gehört, und Sie haben es mir im Vorgespräch gesagt, es werden eigentlich Konservative durch Konservative ersetzt. Und da habe ich mich gefragt, wird denn in dem Fall gar nichts geändert? Ändert sich gar nichts letztlich nach dieser Krise, außer dass ein anderer Parteiname hinter dem Regierungschef steht?
Ich glaube, Sie haben das nicht schlecht zusammengefasst, was da läuft und laufen wird. Das Personal wird austauscht. Aber wir wissen ja, dass die neuen Gläubiger von Irland in Washington, Frankfurt und Brüssel am Ende November letztes Jahr ein Memorandum of Understanding mit der damaligen irischen Regierung unterschrieben haben. Und das ist ein Vierjahresplan, wo sämtliche Eckwerte für die Banken und für den Staat definiert. Und an die ist im weitesten Sinn auch die nächste Regierung gebunden. Das könnten selbst Anarchisten sein, die hier gewählt werden. Die müssten sich letztlich auch an das halten, wenn sie nicht letztlich Rattenfänger-Ideen vertreten, wie das gewisse Parteien gemacht haben in diesem Wahlkampf und gesagt haben, wir kündigen das einseitig alles auf und suchen uns einen eigenen Weg und wursteln uns durch. Das kann man meiner Meinung nach nicht in einer derart offenen Volkswirtschaft, die von fremden Investitionen und vom Aussenhandel dermassen abhängig ist, kann man nicht einfach plötzlich sein eigenes Spiel spielen. Das geht nicht. Und darum wird die neue Regierung, egal was ihre Couleur ist, in den Fußstapfen der alten müssen laufen. Es ist aber eine Tatsache, dass die Partei Fine Gael, die diese Wahl wird gewinnen, das werden die Resultate morgen im Laufe des Tages zeigen, ist nicht zu unterscheiden, ideologisch, von der bisherigen Regierungspartei Fianna Fáil.
Ich höre jetzt da auch eine gewisse Resignation aus. Also als Wähler, als Irische, würde ich jetzt denken, ja, jetzt wähle ich zwar zwischen konservativ und konservativ, aber ändern tut sich sowieso nichts. Muss man da nicht erwarten, dass die Stimmbeteiligung ganz tief ist, weil die Leute sich sagen, das kommt eh nicht drauf an?
Das ist ein Risiko. Der irische Wähler ist ein bisschen in der Situation von der Kunden vom Autobauer Henry Ford, der beim Model T seinen Kunden gesagt hat, du kannst es in jeder beliebigen Farbe haben, pourvu, dass es schwarz ist. Und genau das haben die irischen Wähler, die heute an die Urne gehen, letztlich auch als Auswahl. Ich persönlich glaube, dass die Wahlbeteiligung doch sich im gewohnten Rahmen wird bewegen, und zwar aus sehr menschlichen Bedürfnis, es der bisherigen Regierung heimzuzahlen. Es ist eine Art von Vergeltungswahl, von Rache an denen, wo das nicht unbedingt ursächlich verschuldet haben, aber sicher viel schlimmer gemacht haben, als es eigentlich müsste sein. Und am Ende von dieser Wahl werden eben seismische Verschiebungen in der Parteienlandschaft da sein, aber der Kurs der Regierung wird sich nicht ändern. Ich glaube, dass, ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber wenn nicht die Zerstörung, so doch die Dezimierung von Fianna Fáil, dieser Partei, die Irland seit 1932 politisch dominiert hat, das wird gesellschaftlich Gefüge verändern. Neben Fianna Fáil hat es früher nur die katholische Kirche und der Sportclub, die Gaelic Athletic Association, gegeben, wo das ganze Land mit einem dichten Spinnennetz von Beziehungen überzogen haben. Über die Kirche brauchen wir nicht zu reden. Das Netz ist ziemlich ramponiert. Jetzt fällt bis zu einem gewissen Sinn auch Fianna Fáil weg als Netz. Das hat gewisse Folgen. Ich kann Ihnen nicht im Einzelnen beschreiben, was das sein wird, aber es ist, glaube ich, einsichtig, dass das die Gesellschaft verändert.
Martin Aliot, reden wir zum Schluss noch kurz über etwas. Die Arbeitslosigkeit ist durch die Krise, wegen dieser Krise, auf 14% angestiegen. Die Auswanderung ist auch angestiegen. Die Zahl 50'000, die pro Jahr auswandern, habe ich gehört oder gelesen. Ich muss mir sagen, dass damit auch eines der schlimmsten Gespenste der irischen Geschichte, nämlich die Auswanderung, auch wieder zurückgekommen ist.
Ja, absolut. Das ist eine Art wie eine persönlicher Vorwurf ans Individuum, aber auch ans Kollektiv, wo man gemeint hat in den guten Jahren, das sei jetzt um, das sei entbodigt, die historische Altlast, dass die junge Generation immer grossteils muss gehen, weil eben die Gesellschaft ihnen kein Auskommen kann bieten. Und ich glaube, es ist mit grosser Betroffenheit, dass die jetzt feststellen, dass das Gespenst eigentlich nur geschlummert hat und bei der erstbesten Gelegenheit wieder kommt. Und natürlich ist es nicht mehr das Gleiche wie vor 50 Jahren, wo man Auswanderer in einer begräbnisartigen Kulisse verabschiedet hat, in der Meinung, man sieht sie nie mehr. Natürlich ist das nicht mehr so. Sie fliegen auch in Irland Flugzeuge. Aber das Bewusstsein, dass das ein Zeichen vom kollektiven Scheitern ist, das sitzt ganz tief und schürt eine Art vom Minderwertigkeitskomplex, wo dann auch zu Aussagen führt, ja, vielleicht haben ja die Briten recht gehabt, wo sie es jahrhundertelang unter die Nase gerieben haben, ihr könnt euch ja gar nicht selber verwalten, wir machen das für euch.
Wahlen also in schwierigen Zeiten, auch das irische Gespenst von der Auswanderung ist zurück. Martin Aliot, ich danke für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.